SR Kultur. Religion und Welt.
Mit Frank Hofmann herzlich willkommen. Jüdisches Leben in der Großregion, so lautet der Titel eines Projekts, das ab jetzt 3 Jahre laufen soll. In dieser Woche war in der Synagoge in Saarbrücken die Auftaktveranstaltung und SR-Kulturreporter Florian Rabari-Nejad war mit dabei. Florian, um was genau geht es bei diesem Projekt?
Ja, es geht vor allem darum, zu zeigen, wo uns überall im Alltag jüdisches Leben begegnet. Das Ganze soll dabei helfen, das einfach sichtbarer zu machen und auch dabei Antisemitismus abzubauen. Ein Grund dafür ist auch, dass laut den Projektmachern, vor allem junge Menschen, heute kaum noch etwas über das Judentum und das jüdische Leben wissen, abgesehen vom Holocaust. Und wie genau die Idee entstanden ist, erklärt Susanne Roth, die Projektmanagerin vom federführenden Projektpartner Euroki, so.
Die Idee ist eigentlich aus verschiedenen Quellen entstanden. Wir haben mehrere Projekte schon mit verschiedenen Akteuren in diesem Bereich gemacht und haben immer wieder festgestellt, wie engagiert Jugendliche sind, wenn es darum geht, nachhaltig Inhalte zu erstellen, die dann auch von den anderen genutzt werden können. Und so kam eigentlich die Idee, das in einem größeren, grenzüberschreitenden Rahmen zu machen.
Susanne Roth hat jetzt von Inhalten gesprochen. Was können wir uns denn konkret darunter vorstellen?
Die werden ja jetzt erstellt, aber es wurden schon Beispiele gemacht, zum Beispiel Erinnerungstouren. Die können wir uns im Prinzip wie so eine gute alte Schnitzeljagd vorstellen. Mhm. Da sehen wir zum Beispiel auf der App einen Punkt, zu dem gehen wir dann und an dem lernen wir dann spielerisch irgendwas übers Judentum, zum Beispiel durch eine Quizfrage. Und sobald wir das geschafft haben, wird dann der nächste Punkt freigeschaltet und so kannst du dann interaktiv Schritt für Schritt etwas lernen.
Ich verstehe. Also werden das jetzt alles aktiv? Inhalte sein.
Nein, da wird es sehr wahrscheinlich auch ruhigere geben. Eine Projektpartnerin aus Luxemburg hat zum Beispiel die Idee von Unboxing-Videos in den Raum geworfen.
Ah, das musst du erklären. Was sind Unboxing-Videos?
Also normalerweise sind das Videos, in denen Leute neue Schuhe, Sammelkarten, Videospiele oder irgendwas anderes
so auspacken. Im Internet, ne?
Genau, und sich dabei einfach filmen.
Aber solche Sachen, solche Produkte werden da jetzt nicht ausgepackt.
Nee, die Idee wäre, dass zum Beispiel klassische jüdische Instrumente, koscheres Essen oder traditionelle Gegenstände aus dem jüdischen Leben ausgepackt werden und man dabei noch etwas über die erzählt. Hat also so ein bisschen was von einem klassischen Lernvideo, nur anders verpackt.
Moderner verpackt, genau. Das klingt aber jetzt schon so, als wären vor allem junge Menschen hier die Zielgruppe.
Absolut, genau die sollen ja auch daran mitarbeiten, diese Inhalte zu erstellen. Es gibt da 5 Themenschwerpunkte. Jüdisches Leben im Wandel der Zeit, Verfolgung und Erinnerung, Orte des jüdischen Lebens, Religion, Tradition und Kultur und Beiträge zur Gesellschaft. Und die Inhalte, die da entstehen, die will man dann auch als Lehrmaterial, zum Beispiel für Schüler oder Studenten nutzen. Aber laut dem Geschäftsführer von Euroki, Ludwig Kuhn, soll das Ganze Ältere nicht ausschließen.
Die müssen sofort die Orte der Erinnerung-App runterladen, weil dort haben wir schon unglaublich viele Angebote für genau diese Zielgruppe. Und die Tatsache, dass es Schüler oder Schülerinnen und Studierende aufbauen, heißt ja nicht, dass die Angebote nicht auch für erwachsene oder ältere Menschen interessant sind.
Jüdisches Leben in der Großregion, so heißt das Projekt. Und das Ganze soll jetzt 3 Jahre hier in der Grenzregion laufen, richtig?
Genau. Das Projekt läuft übergreifend in Belgien, Frankreich, Luxemburg und hier bei uns. Unter anderem ist eine Idee, dass pro Region 5 interaktive Touren entstehen sollen in der Zeit, also insgesamt 20. Und den groben Zeitplan hat Ludwig Kuhn so beschrieben.
Also wir werden jetzt die Plattform in Kürze an den Start bringen. Dann kann mit dem Aufbau der Inhalte begonnen werden. Wir werden noch im Laufe dieses Jahres mit den ersten Workshops auch anfangen. Im nächsten Jahr sollen dann konkret Touren aufgebaut werden, die können evaluiert werden. Und im nächsten Jahr werden wir auch schon die ersten Inhalte freischalten. Mitte des übernächsten Jahres wird dann die Plattform im Wesentlichen schon verfügbar sein.
Aber die Idee ist auch, dass das Ganze nicht nach den 3 Jahren einfach aufhört. Dazu nochmal Ludwig Kuhn.
Wir haben ja immer auch die Idee, dass man in eine fremde Stadt kommt. Man weiß nicht, was kann ich in dieser Stadt erleben, was kann ich dort entdecken. Und dann wäre es natürlich toll, wenn man auf der Webseite des Tourismusbüros oder wenn man in der App die Touren auswählen könnte und könnte dann auf Entdeckertour gehen.
Das jetzt nur als ein Beispiel. Ich habe ja eben auch erwähnt, dass man diese Dinge zum Beispiel als Lehrmaterial nutzen will, zum Beispiel an Schulen. Deswegen die Idee ist schon, dass das alles, was jetzt im Rahmen dieses Projektes entsteht, nachhaltig von Nutzen sein soll.
Mal noch ein ganz anderes Thema. Im Moment gibt es ja viele Leute, die nicht mit der Politik Israels und dem Vorgehen im Gazastreifen einverstanden sind. Das ist so ein Thema, was virulent ist, was immer da irgendwo im Raum steht. steht. Wurde das auch thematisiert bei dieser Auftaktveranstaltung?
Ja, da habe ich nochmal nachgefragt und die Projektmacher haben mir extra nochmal gesagt, dass Kritik an der Politik Israels absolut legitim sei, man aber genau da differenzieren muss zwischen der Politik und den Menschen. Also nicht jeder Mensch jüdischen Glaubens identifiziert sich ja mit der Politik Israels und genau das ist auch ein Punkt, bei dem das Projekt helfen möchte. Es soll zeigen, dass jüdisches Leben mehr umfasst als politische Debatten, so die Projektmacher.
Wie war so dein persönlicher Eindruck von dieser Veranstaltung?
Also ich finde die Idee gut, weil auch gerade junge Menschen, die kriegst du wahrscheinlich im digitalen Raum am leichtesten mit so interaktiven Angeboten. Insgesamt war die Veranstaltung schon sehr technisch, also da ging es einfach viel um das Grundgerüst. Ein paar Ideen wurden ja angedeutet, aber ich glaube, man muss jetzt einfach mal abwarten, wie genau die Inhalte am Ende aussehen werden und dann auch, wie die angenommen werden, um sich dann final ein Urteil bilden zu können.
Ein Plan ist auf jeden Fall da für ein neues Projekt, das dabei helfen soll, jüdisches Leben, also auch Traditionen und auch die Geschichte abseits vom Holocaust bei uns in der Grenzregion sichtbarer zu machen. Informationen waren das von SR-Kulturreporter Florian Rabari-Neschat. 13 Jahre hat eine Frau gegen die Diakonie prozessiert. Das ist der soziale Dienst der evangelischen Kirche. Jetzt ist ein Urteil da, und zwar vom Bundesarbeitsgericht. Konkret geht es um die Frage, ob Kirchen von Jobbewerbern eine Kirchenzugehörigkeit verlangen können. In dem vorliegenden Fall hatte sich eine konfessionslose Frau im November 2012 auf einer Stelle bei der Diakonie beworben. Die Stelle hat allerdings ein evangelischer Bewerber erhalten. Das Bundesarbeitsgericht hat der Frau 2018 erst eine Entschädigung zugesprochen, aber diese Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht aufgehoben, sodass das Bundesarbeitsgericht den Fall jetzt erneut prüfen musste. Wolfgang Henschel berichtet.
Die Anfänge des Falles gehen zurück bis in das Jahr 2012. Damals schrieb die Diakonie der Evangelischen Kirche eine Stelle aus. Dabei ging es um ein Forschungsprojekt zu Antirassismus. Erwartet wurde laut Ausschreibung, dass Bewerber Kirchenmitglied sind. Die konfessionslose Sozialpädagogin Vera Egenberger bewarb sich. Die Stelle erhielt aber ein evangelischer Bewerber. Egenberger sah sich aus religiösen Gründen diskriminiert und klagte auf Entschädigung. Das Bundesarbeitsgericht sprach unter Berücksichtigung einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes der Klägerin 2018 zunächst eine Entschädigung zu. Diese Entscheidung hob das Bundesverfassungsgericht 2025 allerdings auf. Das BAG habe das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen, auch im Arbeitsrecht, nicht ausreichend berücksichtigt, so die Karlsruher Richter. Das BAG in Erfurt musste den Fall deshalb neu prüfen und entschied diesmal anders. Markus Krumbiegel, Vorsitzender des 8. Senats.
Religionsgemeinschaft können als Einstellungsvoraussetzung eine Kirchenzugehörigkeit verlangen, wenn diese nach der Art der Tätigkeit oder den Umständen ihrer Ausübung angesichts des Ethos der Religionsgemeinschaft eine gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt.
Der Klägerin steht keine Entschädigung zu. Das gilt aber nur für den konkreten Fall. Bei Stellen, bei denen das christliche Profil nicht entscheidend ist, können Arbeitsgerichte anders entscheiden, Saskia Klug, Sprecherin des BAG.
Und dieses jeweils im Einzelfall zu prüfen, anhand der Stelle, um die es tatsächlich geht, ob diese Anforderungen erfüllt sind, dann ist diese Einstellungsvoraussetzung der Kirchenzugehörigkeit gerechtfertigt, andernfalls nicht.
Die Diakonie zeigte sich zufrieden mit dem Urteil. Es macht laut Personalvorstand Jörg Krutschnitt klar:
Kirche und Diakonie dürfen besondere Anforderungen an Stellen mit besonderer Verantwortung für das christliche Profil stellen.
Nach Angaben von Krutschnitt hat die Diakonie in den letzten Jahren bereits ihre Regeln für die Einstellungsverfahren geändert.
Wir arbeiten für eine solidarische Gesellschaft. Wer dabei mitarbeiten will, braucht für die allermeisten Tätigkeiten keine Kirchenmitgliedschaft mehr.
Die unterlegene Klägerin Egenberger erklärte, sie sei zwar traurig, aber
erste und längerfristige Reaktion ist, dass ich über die 13 Jahre, die der Klageweg gedauert hat, eine ganze Menge erreichen konnte. Es wurden die innerkirchlichen Regeln zum Einstellungsverfahren geändert.
Auch laut Egenbergers Rechtsanwältin Angelika Capella hat das von ihrer Mandantin vorangetriebene Verfahren dazu geführt, dass das Kirchenarbeitsrecht, Zitat, neu austariert worden sei.
Gewinnen ist immer schöner als verlieren. Aber dennoch ist gerade in diesem Verfahren so viel erreicht worden, dass man da wirklich erhobenen Hauptes, wenn auch mit einer Träne im Auge, das Gericht verlassen kann.
In Deutschland sind mehrere hunderttausend Menschen bei den Kirchen und ihren Verbänden beschäftigt.
Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, Weihnachten, das sind Feste, die seit Jahrhunderten den Jahreslauf prägen. Für viele sind sie selbstverständlich in diesem Jahreslauf, so auch für Moderator Guido Kanz. Pfingsten feiert er seit jeher in seiner katholischen Heimatgemeinde. Doch dieses Mal will er es genauer wissen, was da eigentlich gefeiert wird an Pfingsten, und hat deswegen gemeinsam mit Gabriel Engel sich auf einen Roadtrip durch Deutschland begeben, und nicht nur durch Deutschland, sondern auch durch die Zeit. Eine Reise zwischen gelebtem Brauchtum und biblischen Ursprüngen. Sie begegnen ungewöhnlichen Figuren wie dem Pfälzer Pfingstquack und kuriosen Gegenständen wie dem bayerischen Suppenbrunzer und stoßen auch auf überraschende Traditionen rund um die Pfingstzeit. Die Spurensuche führt schließlich weit zurück ins biblische Jerusalem, zu den Wurzeln des Festes.
Pfingsten sind die Geschenke am geringsten. Das ist so ein Merksatz. Pfingsten ist, dass der Heilige Geist auf uns niederprasselt. Von daher ist Pfingsten nicht nur frei, sondern auch was, wo ich in die Kirche gehe.
Guido Kanz spielt mit dem Witz, die Religion ist ihm ernst. Er ist katholisch getauft und ein sehr gläubiger Mensch. Er kennt sich in der Religion aus, weiß, dass an Pfingsten, 50 Tage nach Ostern, die Entsendung des Heiligen Geistes und der Geburtstag der Kirche gefeiert werden. Aber viele Traditionen sind ihm unbekannt. Traditionen, die Pfingsten zum Frühlingsfest machen. Pfingstbäume, geschmückte Ochsen und der Pfingstquack.
Der Pfingstquack, was könnte das heißen?
Ja, weiß ich nicht, kurz am Quark vorbei. Quack, ich weiß nicht, Quack ist irgendein Blödsinn wahrscheinlich. Pfingstquack.
Ja, der Quack symbolisiert sozusagen eine Art Gottheit bei uns, dass man dankbar ist, Fruchtbarkeit ins Dorf reinzubringen, gute Ernte und Co.
Die Dorfbewohner sehen es als Gegenstück zum Erntedankfest. Man preist den Frühling und bittet um eine gute Ausbeute. Und Guido Kanz spielt die Hauptrolle.
Genau, du darfst heute in die Rolle des Quacks schlüpfen.
Absolut.
Der Quack, ein kugelförmiges Wesen aus Draht, das mit frisch geschnittenen Zweigen von Buche, Birke und Ginster und Blumen verziert wird. Und drin steckt Guido Kanz. Am Pfingstmontag führt der Quack den Umzug an, der durchs pfälzische Schmalenberg zieht.
Yeah. Ich habe mich noch nie so quackig gefühlt wie heute, aber coole Erfahrung.
Jubel!
Guido Kanz reist im Film Holy Days auch mit einer VR-Brille durch die Zeit, um das historische Pfingsten virtuell zu erkunden.
Also erstmal finde ich das sehr gut gemacht, dass man die Worte der Bibel jetzt auch noch mal so bildlich vor sich hat. Gut. Ich glaube, dass es auch für junge Leute spannend ist, über so einen Weg die Geschichte Jesu irgendwie näher zu bringen.
Und er wird mit Traditionen bekannt gemacht, bei denen er vielleicht ganz froh ist, nicht dabei sein zu müssen. Wie zum Beispiel dem Dreckschweinfest im Südharz.
Wenn jemand sagen würde, gibt's das Dreckschweinfest, würde ich sagen, jetzt hör auf mit dem Blödsinn.
Ein jahrhundertealter Brauch. Männer suhlen sich im Schlamm, Dreckschweine, die den Winter verkörpern. Von anderen, dem Sommer, werden sie aus der Schlammkuhle gejagt. Der Sommer vertreibt an Pfingsten den Winter. Und auch die Heiliggeistkugel, der Suppenbrunzer bzw. Pinkler, sorgt bei Guido Kanz für Staunen. Eine bayerische Pfingsttradition, bei der eine dampfende Suppe einen Tropfen an der Unterseite einer Glaskugel erzeugen soll, den Heiligen Geist, der dann wieder zurück in die Suppe fällt. Dabei erzählt Kanz auch Persönliches von seinen Vorfahren.
Ja, Kaspar Kanz ist geboren 1483 und war Prior eines Karmeliterklosters in Nördlingen und hat dann auf der Kanzel während eines Gottesdienstes erzählt, meine Frau ist schwanger, ist in Erwartung eines Kindes. Dann ist er nicht ganz überraschenderweise rausgeflogen, die haben ihn also rausgeschmissen, ist aber zurückgeholt worden und hat dann irgendwann Martin Luther kennengelernt und ist Reformator geworden.
Wahnsinn.
Und wie der Komiker Guido Kanz dazu kam, an Pfingsten vor 2 Jahren plötzlich als Messdiener in Erscheinung zu treten, das ist eine andere Geschichte.
Und die Leute hatten natürlich Spaß in der Kirche bei uns. Und unser Pastor sagte sowas wie, ist doch schön, dass auch ältere Leute sich noch mal Dienst am Altar
engagieren.
Das war eine ganz coole Erfahrung.